Die Menschen, die werden immer älter. Ab der Pensionierung haben die Menschen im Schnitt etwa 20 Jahre vor sich noch zum Leben. Und noch nie sind Pensionisten so fit gewesen, wie sie heute sind. Die Medizin, die hat grosse Fortschritte gemacht, die Arbeitswelt, die hat sich verändert, die Arbeit ist körperlich nur mehr so anstrengend und allen Unkenrufen zum Trotz, es ist auch viel einfacher jetzt, weil es weniger Umwelteinflüsse hat, wo einem krank machen kommt. So werden wir im Schnitt zumindest alle älter. Älter wie unsere Älteren und älter wie unsere Großeltern sowieso. Aber egal wie fit dass wir sind, irgendwann mögen wir vielleicht dann nur, irgendwann sind wir dann so alt, dass wir Pflege brauchen, zuerst ein bisschen, dann ein bisschen mehr und irgendwann vielleicht dann auch, wo wir ins Pflegeheim. In der NZZ hat man kürzlich nachlesen können, dass die Leute, die in der Schweiz ins Pflegeheim müssen, im Schnitt dort etwa 2,5 Jahre zubringen. Herzlich willkommen zum Podcast von der Stiftung Zukunft.li. Heute zum ersten Mal nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Schauen. Mein Name der ist Sigvard Wohlwend. In dieser Episode gehen wir der Frage nach, was denn die Pflege im Alter der Einzelnen, aber auch die Gesellschaft kostet. Und was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge pensioniert werden und immer weniger junge Leute für immer mehr alte Leute aufkommen, finanziell, aber auch wie und wer soll denn die Leute pflegen. Virtuell mit dem Tisch sitzt heute der Jérôme Cosondet. Er ist zugeschaltet aus Lausanne. Der Jérôme Cosondet ist Forschungsleiter tragbare Sozialpolitik bei der Schweizer Denkfabrik Avenir Suisse. Herzlich willkommen, Herr Cosondet.
Danke für die Einladung.
Ebenfalls da am Tisch, nicht nur virtuell, sondern tatsächlich vis-à-vis von mir, ist der Thomas Lorenz, der Geschäftsführer von der Stiftung Zukunft.li, sozusagen eine Schwesterorganisation von Avenir Suisse. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Abend.
Der Thomas Lorenz, also Sie haben schon 2017 als Co-Autor an der Studie Finanzierung der Alterspflege, Handlungsbedarf und Lösungsansätze mitgeschafft. Eine Studie, die immer wieder zurückgreift auf die Erkenntnis von einer anderen Studie, die heißt Neue Maßstäbe für die Alterspflege, Organisation und Finanzierung einer gesellschaftlich immer wichtigeren Aufgabe. Und die Studie, die ist wiederum vom Jérôme Cosondet hauptsächlich erstellt worden. Herr Cosondet, ich habe vorhin die Zahl von 2,5 Jahren genannt in dem NZZ-Artikel aus dem November 2023. 2,5 Jahre, wo Herr und Frau Schweizer, also die, zumindest die, die ins Pflegeheim müssen, dort im Schnitt verbringen. Und wirklich verschrocken bin ich, als ich die Zahl gelesen habe, was es kostet, im Pflegeheim zu sein, nämlich rund 10'000 Franken im Monat oder mehr. 2,5 Jahre, das sind 30 Monate, macht dann also mal 10'000 Franken, 300'000 Franken. Herr Cosondet, wer soll das zahlen und wer kann das überhaupt zahlen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die viele Leute auch beunruhigt. Also ich glaube, die erste Botschaft, man muss sagen, kein Senior oder Seniorin muss hier in der Schweiz, und ich nehme an, in Liechtenstein auch, und angeschaut, dass es nicht lange für den Alters in Würde. Diese Kosten werden separat aufgeteilt. Es gibt die Pflegekosten im engeren Sinn, also ich nenne mal das gern die Weißkittelpflege. Für diese Kosten ist es eine Dreierteilung. Ein Teil ist ein kleiner Beitrag pro Tag, ca. 20 Franken in einem Pflegeheim in der Schweiz. Und der Rest teilen sich die Krankenkasse und der Staat, also der Kanton und der Gemeinde. Die andere restliche Kosten, das ist für Betreuung und Hotellerie oder das Wohnen, das Essen, das Kartenspielen, die Aktivität, die man hat, das im Prinzip muss jeder zahlen. Übrigens, wenn Sie daheim sind, müssen Sie auch Ihre Miete und Ihr Essen selber zahlen. Aber falls es das doch nicht langt, weil es ist doch teurer im Hotel, in Anführungszeichen, zu wohnen als daheim, auch hier springt die sogenannte Ergänzungsleistung, also da springt der Staat und finanziert das für diejenigen, die das Geld nicht haben. Also keiner muss Angst haben, dass es nicht ausreicht, aber als Gesellschaft, als Wirtschaft ist es natürlich eine sehr hohe Belastung, weil eben diese kollektive Finanzierung über Krankenkassen, über staatliche Beiträge, über Ergänzungsleistung, das ist natürlich ein grosser Batzen. Und mit der Älterung der Bevölkerung, also man spricht viel von den Babyboomern, die jetzt in Pension gehen, aber man vergisst, dass vielleicht viele von denen 20 Jahre später auch in Pflegeheim müssen, und das wird natürlich eine zusätzliche finanzielle Belastung für die aktive Generation bedeuten?
Der Herr Kosner hat gesagt, in der Schweiz muss niemand Angst haben, dass er nicht ein Alter in Würde führen kann, weil die Kosten gedreht werden, mindestens einmal im Moment noch, man kommt später noch darauf zurück. Wie schaut denn die Situation im Liechtenstein aus? Muss da jemand Angst haben, kein Alter in Würde verbringen zu können?
Nein, aktuell natürlich nicht, weil man ja eigentlich der Tsunami, der Alterstsunami, wenn wir von der Babyboomer-Generation reden, ja noch erst noch vor uns haben. Im Moment sehen wir natürlich wirklich stark steigende Kosten in der Alterspflege und Betreuung, aber einfach noch auf einem Niveau, wo es nicht so wahnsinnig auffällt. Aber im Vergleich zu der Schweiz, vielleicht muss ich zuerst noch sagen, wir haben, ich schaue immer sehr neidisch in die Schweiz, wenn es um statistische Daten geht. Wir haben leider nicht ganz so aktuelle Daten. Wir haben dort mal in dieser Studie vor rund 6 Jahren umfangreiche Datenerhebung gemacht bei den Institutionen, bei der AHV. Die sind jetzt nicht ganz aktualisiert, aber man dort mal auch Grössenordnungen gehabt von rund 130'000 Franken, die ein Bett im stationären Bereich kostet.
Pro Jahr.
Pro Jahr, richtig, genau. Was wir dort mal festgestellt haben, dass Liechtensteiner Patientinnen und Patienten in höherer Pflegestufe sind damals als in der Schweiz. Ich glaube, festmachen kann man das wahrscheinlich am Betreuungs- und Pflegegeld, was es so in der Schweiz ja nicht gibt. Und da in Liechtenstein auch für viel Geld natürlich, aber trotzdem halt viele Leute erlaubt, möglichst lang daheim zu bleiben. Durchschnittliche Aufenthalt im Heim bis zum Tod ist ähnlich wie in der Schweiz. Also wir haben sehr ähnliche Situationen. Was ein relativ großer Unterschied ist, ist Finanzierung. Wir haben dort mal die ganzen Finanzströme auseinandergenommen und festgestellt, dass rund 2 Drittel, jetzt rede ich nicht nur vom stationären Bereich, sondern vor allem Kosten für Pflege und Betreuung im Alter durch einen Staat finanziert wird, rund etwa 20%, teilen sich Krankenkassen und Patienten. Das ist doch ein relativ großer Unterschied zur Situation in der Schweiz.
Also 2 Drittel von der Kosten werden im Moment von der Allgemeinheit getragen, von jemandem, der in die Pflege muss. Wie ist denn das Verhältnis in der Schweiz? Wie viel ist der Staat, wie viel Kanton? Also da wissen Sie besser, wie das aufgeteilt ist und welche verschiedenen Ebenen da zum Tragen kommt, Herr Cosnodet.
Ja, es ist natürlich, wie so schön in der Schweiz, ist immer natürlich kantonal unterschiedlich. Es ist nicht nur ein Witz, es ist tatsächlich so, dass eben die Kantone diese sogenannte Restfinanzierung, also was ist der Beitrag, den sie in ein Pflegeheim zahlen, die Situation der Bevölkerung ist unterschiedlich, aber man kann so sagen, dass über jede zweite Pflegeheimbewohner wird vom Staat unterstützt mit Ergänzungsleistung. Also das gibt so ein großes Gefühl. Und deshalb ist der Anteil größer als im Liechtenstein, aber es ist auch nicht so, dass alles muss selber bezahlt werden. Also wichtig scheint mir ja auch hier zu unterscheiden. Also die Kosten sind natürlich viel größer, wenn Sie in ein Pflegeheim müssen. Das hat der Thomas Lorenz erwähnt, oder? Im Liechtenstein gehen Sie vielleicht spät und das ist sicher ein Ansatz in der Art und Weise, wie man sich organisiert. Wie kann man sicherstellen, dass nur diejenigen, die wirklich einen hohen Pflegebedarf haben, wirklich ins Pflegeheim gehen? Weil dort ist es teurer. Und die, wo leichten Pflegebedarf haben, man spricht von weniger als 1 Stunde Pflege pro Tag, dann ist es aus ökonomischer Sicht sinnvoller, wenn diese Person mit Spitex zu Hause kann bleiben. Und sowieso, das ist auch der Wunsch von vielen. Also die Leute möchten möglichst lang in den eigenen 4 Wänden, also in der eigenen Wohnung können bleiben. Und da ist auch wichtig, dass man diese Durchlässigkeit ermöglicht, aber dass man auch wirklich schaut, dass die Leute am richtigen Ort gepflegt werden.
Im Liechtenstein zahlt die Gesellschaft 2 Drittel von der Kosten, plus minus, wie Sie vorhin gesagt haben. In der Schweiz ist der Einzelne oder wird mehr zur Kasse betten. Jetzt generell, unabhängig, ob es jetzt 2 Drittel oder 50% sind, was müsste denn jetzt gemacht werden, damit die Allgemeinheit weniger auf den Kosten sitzen bleibt? Also Allgemeinheit ist am Schluss dann jeder Einzelne, der davon betroffen ist. Zuerst Frage diesbezüglich an Sie, Herr Cosnodet. Sie sind ja der Erfinder von dem Konzept mit der Studie, wie die Alterspflege anders und besser aufgestellt werden könnte, damit es da nicht so viel an der Gesellschaft hängen bleibt.
Also 2 Sachen sind wichtig zu unterscheiden, oder? Das eine ist wirklich, wie man sich organisiert, damit die Kosten weniger schnell steigen. Das ist die eine Frage. Und die Frage, wo Sie stellen, ist nachher, wie tut man sich diese Kosten aufteilen? Und wenn Sie denken, die Krankenkasse Das Konzept der Krankenkasseprämie ist, dass alle zahlen die gleiche Prämie, damit mehr Solidarität von Gesunden zu Kranken. Aber in der Regel sind die Jungen eher gesünder und die Älteren eher kranker. Also wir haben eigentlich eine Finanzierung von der Jungen zu den Alten. Und bei den Steuern ist übrigens etwas Ähnliches, oder? Eine Studie für Kanton Zürich zeigt, dass wenn man gesamte Einkommen und Vermögensteuer anschaut, die Erwerbsbevölkerung etwa drei Viertel davon zahlt. Also Ergänzungsleistung, diese Restfinanzierung wird auch von der Steuer finanziert, also auch wieder hier von den Jungen zu den Alten. Und wir haben deshalb einen Vorschlag gemacht, wir haben das Pflegekapital genannt, wo wir ein bisschen analog wie zu der Altersvorsorge, wir sagen, es gibt einen Teil von der Pflege, das wird nach wie vor im Umlageverfahren finanziert. Also das ist eine AHV-Logik, man zahlt Beiträge das Jahr für die Ausgaben von dem Jahr. Das würde den normalen Spitalaufenthalt für den Beinbruch, für den Blindarm, für die Krebsoperation finanzieren. Und wir hätten eine Logik wie in der beruflichen Vorsorge, wo man Kapital anlegt. Das ist blockiert. Das ist aber das Pflegekapital, wo die Finanzierung der Pflege soll dienen, sei es Spitex oder Pflegeheim. Also jeder müsste ab einem gewissen Alter, zum Beispiel 55, monatlich eine Prämie auf dem Konto einzahlen. Das ist ein Zwangssparen und dieses Geld kann er brauchen, entweder wenn er selber pflegebedürftig ist oder falls er das Kapital nicht vollständig braucht, wenn er stirbt, kann er dieses Kapital seine Nachkommen vererben. Also eine Logik wie in der Altersvorsorge mit der ersten und zweiten Säule, wo man hier würde applizieren für die Gesundheit, die normale oder die bisherige Gesundheitskosten über die Krankenkasseprämie und die Pflegefinanzierung über das Kapital.
Sie haben ja die gleichen Überlegungen gemacht fürs Liechtenstein, Herr Lorenz, mit dem Pflegekapital. Unterscheidet sich das Modell, das Sie gewählt haben für Liechtenstein, zu dem, was der Herr Cosnadet beschrieben hat jetzt?
Im Wesentlichen nicht, aber punktuell haben wir, was politische Umsetzbarkeit anbelangt, habe jetzt einen anderen Ansatz gewählt. Avenir Suisse hat ein Zielkapital im OK, wo durch die Prämie, die Monatsprämie ab dem bestimmten Alter den zur Finanzierung von einem durchschnittlichen Aufenthalt im Pflegeheim ausreichen sollte. Und wir sind hergegangen und haben gesehen, was ist politisch auch möglich, oder? Und haben nicht ein Zielkapital definiert, sondern einfach mal verschiedene Varianten aufgezeigt, in verschiedenen Startzeitpunkten, mit 45 Jahren, mit 50, mit 55 Jahren, mit unterschiedlicher Prämienhöhe. Und einfach zeigt, was würde denn, wenn man das System so konzipiert, bis zu einem gewissen Alter, und das wird ja nicht aufhören mit der Prämienpflicht im AV-Alter, sondern dann, wenn eben der Betreuungs- oder Pflegefall eintritt, ein Kapital zustande kommt, oder? Weil wir gesehen haben, wir hätten eigentlich vor allem einmal die Idee in den politischen Prozess bringen. Die ganze Ausgestaltung, man, das sind nur zwei, drei Komponenten, die wir jetzt mal diskutieren. Das müssen wir noch viel mehr diskutieren. Zum Beispiel, was machen wir mit tiefen Einkommen? Würden die von der Beitragspflicht befreit? Wo soll denn eben die Solidarität weiterhin tragen? Was ist die Organisationsform? Oder soll das über etwas Zweizäulenartiges oder über die AHV administriert werden? Und so weiter. Also, unser Ziel ist gesehen, vor allem die Idee, die Avenir Suisse konzipiert hat, in die politische Diskussion zu bringen. Mit einem leicht anderen Ansatz, was Finanzierung angeht.
Und jetzt haben Sie die Idee eingebracht in die politische Diskussion. Und was ist jetzt der Stand 2024, Anfang 2024 mit dieser Idee? Lebt sie?
Sie lebt noch, ja. Es freut uns, dass sie wirklich noch lebt. Also, wenn wir so den Zeitstrahl anschauen, haben wir dort mal, das ist 2017, wo wir die Studie gebracht haben, recht hohe Aufmerksamkeit gehabt. Es hat dann gleich eine aktuelle Stunde im Landtag zum Thema. Der Landtag hat, alle im Landtag vertretenen Parteien haben ein Postulat überwiesen an die Regierung. Wir sind immer noch bei 2017. Mit Fragen zu dem Thema Pflege, Finanzierung von der Pflege im Alter. Dann ist es doch über 3 Jahre gegangen, bis die Regierung das Postulat beantwortet hat. Sind wir im Jahr 2020 gelandet. Aber es ist dann passiert. Und auch da hat das Pflegekapital noch gelebt, nämlich als eine von 4 Varianten, die man könnte weiterverfolgen. Und dort mal hat in der Landtag der Regierung den Auftrag gegeben, es soll zwei von den Varianten, sie soll zwei von den 4 diskutierten Varianten im Detail prüfen. Da stehen wir jetzt im Moment, leider fast 4 Jahre später immer noch. Die Regierung hat jetzt gerade eine Altersstrategie publiziert, die in dieser Frage leider auch noch keine Klarheit schafft. Es wird weiter geprüft, aber es wird in Aussicht gestellt, dass in diesem Jahr so ein Vorschlag sollte, in die politische Diskussion kommen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob das die Pflegekapital-Idee noch mit dabei ist. Man darf nicht vergessen, dass wir in Liechtenstein als EWR-Staat ein bisschen höhere rechtliche Herausforderungen haben, als die Schweiz, so was der Export oder was Finanzierung anbelangt, was der Export von Sozialleistungen angeht und so weiter, mit unserem ganz hohen Anteil an Grenzgängerinnen und Grenzgängern.
Ich möchte jetzt aber gleich die gleiche Frage noch an Herrn Cosandet stellen. Im Liechtenstein, die Idee lebt noch. Wie ist denn die Situation in der Schweiz? Sie haben das 2 Jahre vorher schon vorgestellt. Und gibt es jetzt das Pflege- und Alterskapital schon in der Schweiz?
Also ich schaue natürlich schon ein bisschen neidisch auf die Situation in Liechtenstein, aber wenn es das Gefühl gibt, dass es wenig diskutiert wird. In der Schweiz haben wir die Idee ein- oder zweimal präsentiert in unterschiedlicher Form. Der Unterschied war zwischen dem allerersten Mal nur die grobe Idee und das zweite Mal, wo wir das konkreter formuliert haben, war mindestens ein Fortschritt, wo wir bei der ersten Mal die Reaktion von der Politik war, das ist gar kein Problem. Und das zweite Mal immerhin haben wir gesagt, das Problem ist richtig adressiert, also ist adressiert, ist korrekt. Die Lösung, die ist schwierig, aber immerhin wir haben eine Debatte. Sie haben sicher mitbekommen, in der Schweiz sind wir jetzt im Moment sehr, sehr beschäftigt mit unserer AV-Reform. Es kommt die nächste berufliche Vorsorgereform. Und ich glaube, jetzt die ganze politische Aufmerksamkeit für Altersthemen ist natürlich auf diese zwei Felder fokussiert. Und durch das die ganze Finanzierung der Alterspflege ein bisschen verdrängt. Mindestens auf Nationalebene. Gerade in der Ostschweiz, wo die Kompetenz für die Alterspflege, also Pflegeheime und Spitäler sehr oft bei den Gemeinden verankert ist, da höre ich wirklich auch viele Stimmen von Parlamentsmitgliedern oder von Gemeinderaten, weil für sie, außer Schule, ist die Pflege wirklich eine sehr grosse Budgetposition. Und wie der Thomas Lorenz erwähnt hat, dieser Tsunami, der kommt und da spürt man schon diese große Wachstumsrate. Also dort ist natürlich ein bisschen Not, wie man das organisiert, aber leider auch mit den gebundenen Händen, weil die ganze Finanzierung ist eine Bundesregelung. Und da ist vielleicht ein Spagat zwischen denjenigen, wo die das ausbaden, ist wieder das falsche Wort, aber wo jetzt die finanziellen Konsequenzen müssen tragen, obwohl eigentlich das Grundkonzept, das Grundgerüst eigentlich auf Stufe Bund verankert ist. Also ich hoffe schwer, dass wir das aufnehmen, aber eben wie Thomas Lorenz erwähnt hat, scheint mir sehr, sehr wichtig, dass wir diese Punkte klären. Also es gibt nicht die Lösung, es gibt einen Grundsatz, eben das Pflegekapital, also man spart für das Alter, für das vierte Alter. Ich glaube, unbestritten ist natürlich, dass auch die Haushalt mit tiefen Einkommen auch von dem können profitieren. Also wenn das Kapital noch nicht gebildet ist, es gibt Leute, die schon sehr früh zum Beispiel an Alzheimer-Kranken erkranken und da ist das Kapital noch nicht gebildet. Was machen wir mit diesen Leuten? Also da darf man sicher nicht sie im Stich lassen. Was machen wir, wenn das Kapital zwar vollständig gebildet worden ist, aber es reicht nicht, weil man vielleicht nicht 2,5 Jahre im Pflegeheim lebt, sondern vielleicht 5 oder 6 Jahre, also deutlich über den Durchschnitt. Diese Probleme muss man lösen. Die Exportfähigkeit oder Nichtfähigkeit von dieser Leistung, auch wenn wir weniger Grenzgänger haben, also Liechtenstein, ich denke, politisch ist völlig klar, das muss man auch adressieren. Aber es gibt auch Lösungen. Es gibt Möglichkeit, das so zu gestalten, dass es nicht ein droit acquis ist, sondern dass es wirklich eine subsidiäre Finanzierung vom Staat gibt. Dass man macht, dass wirklich das Geld nur in der Schweiz verwendet wird. Aber wenn man nicht darüber diskutiert, kann man natürlich diese Kursoren, diese Stellschrauben auch nicht drehen. Und das ist wichtig, dass man diese Debatte hält, hoffentlich in der Schweiz nach dem Herbst, wenn auch die berufliche Vorsorgeabstimmung durch ist.
Und da finde ich ergänzend, da ist die Situation, obwohl wir jetzt keine AHV-Abstimmungen in Liechtenstein vor uns haben, aber sehr, sehr ähnlich. Diskussion über das Alter und um den Finanzen und Alter geht, dreht sich in der Regel um erste, zweite Säule. Und dort haben wir natürlich eine Systematik, wo jedem auch bewusst ist, was die Stellschrauben sind. Wenn wir über AHV reden, man kann etwas an den Beiträgen machen, man kann über das Pensionierungsalter reden, bei uns noch der Staatsbeitrag. Und dann haben wir natürlich noch die ganz komfortable Situation in Liechtenstein von hohen, sehr hohen AHV-Reserven, das 11- und 12-fache einer Jahresausgabe noch auf der Seite und so, nimmt das natürlich relativ starken Druck aus der Diskussion. Und gerade darum wäre es uns ein Riesenanliegen, dass das Thema von der Finanzierung von Pflege und Betreuung, wo nämlich genau die gleiche Ursache hat, wie die Herausforderungen in der ersten und zweiten Säule, mindestens gleichwertig adressiert wird. Und da sehe ich im Moment einfach ein Risiko, dass das zu wenig Aufmerksamkeit hat und irgendwann einfach mal da ist. Und zwar in einer Dimension da ist, wo die Lösungen immer schwierig werden.
Also sprich, dass man gute Reserven hat, also dass die AHV gute Reserven hat, dass der Staat Reserven hat, das macht, dass die Leute sich dann vielleicht eher alle zurücklehnen und sagen, ja, wir haben ja das Geld. Also ein bisschen, der Herr Kosner hat einmal den Begriff von einem Tsunami, der auf uns zukommt, prägt. Also man weiß, da kommt ein Tsunami und man sagt, ja, wir haben ja einen Schwimmreifen. So ein bisschen in die Richtung.
Ja, also zumindest meine These, oder, dass es so wirkt. Was die Finanzierung angeht, wir haben in dieser Studie dazu mal mit damals geltende Bevölkerungsszenarien, die sind bis 2050 gelaufen, einmal berechnet, wenn die damaligen Pflegequoten, also der Anteil von Menschen, die im Altersheim lebt, die ambulant betreut wird und so weiter, einfach gleich bleibt und bis 2050 mit der demografischen Entwicklung mitgeht. Was würde das für Finanzierung bedeuten? Bei einem unveränderten Finanzierungssystem würde es heißen, der Anteil, der damals in der Krankenkasse Prämie gesteckt ist zur Verwendung von der Finanzierung von Pflege im Alter, würde um das Vierfache steigen. Und auf der Steuerseite müssten wir mindestens 3 Mehrwertsteuerprozent erhöhen, um den Zusatzaufwand zu finanzieren oder unsere Vermögens- und Erwerbsteuer um 40% erhöhen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin Herrn Gonsolet gehört haben. Auch dort wird es natürlich die erwerbstätige Bevölkerung wieder viel stärker treffen.
Völlig verstanden. Die Analyse ist die gleiche für die Schweiz und es ist allerdings auch nicht die einzige Baustelle, die wir haben. Oder? Also wir müssen tatsächlich die Rente, die erste und zweite Säule, da muss man thematisieren, die Kosten, nicht nur die Pflegekosten, aber die ganze Gesundheitskosten. Also eben diese Querfinanzierung von Jungen und Alten wird auch zu einem zusätzlichen Transfer führen. Wir haben gar nicht über Umwelt diskutiert, das werden wir auch müssen finanzieren. Also wir haben ziemlich viele Gewitter, wo auf uns zukommen, wo immer mehr einen Beitrag wird verlangen von der aktiven Bevölkerung. Und ich glaube, wir werden nicht alles einfach eben der Schwimmring und der Spiel, wo sie gebracht haben. Also, der steht ja nicht einfach parat. Bezüglich, wie ist das Portemonnaie? Ist vielleicht bis dann leer, wenn man den Schwimmring müsste kaufen. Also, ich glaube wirklich wichtig, dass man diese Problematik angeht. Natürlich nicht alles miteinander, aber dass wir auch bewusst sind, das Geld wächst nicht auf die Bäume und wir müssen wirklich überlegen, wo setzen wir die Priorität und wie werden wir das aufgleisen, damit es nicht immer die gleichen sind, wo diese zusätzlichen Kosten in die verschiedenen politischen Bereiche müssen tragen.
Anders gefragt in dem Fall, wer muss die Opfer bringen?
Also mit dem Pflegekapital vielleicht noch eine wichtige Erkenntnis, oder? Wir verändern die Zahlungsflüsse, aber die Leistung sind nicht in Frage gestellt. Also, es ist in dem Sinne nicht ein Opfer, es ist einfach eine andere Verteilung. Und mit dem Pflegekapital, Thomas Lorenz hat es auch erwähnt, in seinem Beispiel gibt es verschiedene Varianten. Man könnte sich überlegen, ab Geburt Geld zu sammeln oder erst ab 45, ab 65. Wir sind der Meinung, wir sollten relativ spät beginnen, damit wir diese Generationengerechtigkeit enger definieren. Also wirklich, zwei Generationen miteinander finanziert sind. Also ab 55 bis aufwärts, also wirklich ohne Dach oder bis man stirbt, eigentlich wird da finanziert. Und durch das haben wir diese Solidarität zwar nach wie vor gestellt, aber enger definiert, oder? Wenn sie natürlich ab 20 wird miteinander finanzieren, dann hätten wir die Problematik von dieser zusätzliche Last für die jüngere Generation gar nicht verändert. Also wir könnten genau gleich im Status quo bleiben mit der Steuerfinanzierung. Aber das sind genau gesellschaftliche Diskussionen. Wer ist mit wem solidarisch? Also Opfern, das fällt mir nicht. Aber welche Solidarität setzen wir voraus? Wissen, dass diese Solidarität strapaziert wird in anderen Bereichen. Und vielleicht kann man sagen, hier entlasten wir und hier wieder eher enger definiert. Und nochmals, auch mit dem Pflegekapital, wenn man subsidiär eine Rolle für den Staat hat, für diejenigen und diejenigen, die das Kapital nicht hätte können ansammeln. Also es bleibt solidarisch, aber es ist vielleicht enger, gezielter und generationengerechter, wenn ich das so darf formulieren.
Ich möchte schnell auf einen Punkt zurückkommen, den Sie angesprochen haben, und zwar, dass bei uns im Liechtenstein die Regeln ein bisschen anders sind wie in der Schweiz, wegen der EWR-Mitgliedschaft, also der Export von Sozialleistungen. Kann Sie mal ausführen, was damit gemeint ist, Export von Sozialleistungen?
Ich gehe vielleicht auch gerne nicht so tief ins Detail. Es geht einfach darum, dass es EWR-rechtliche Spielregeln gibt, wo an der Finanzierung anknüpfen, ist etwas stark beitragsfinanziert an ihrer Leistung oder ist sie stark steuerfinanziert und je nachdem muss man halt eben dann Sozialleistungen mit exportieren, wenn die Lohnbeiträge auch von Grenzgängern geleistet worden sind, oder? Also das ist einfach die Thematik, die man muss beachten in dem Ganzen. Wir haben zum Beispiel, um das konkretisieren, unser Betreuungs- und Pflegegeld, ist zum Beispiel im Ergänzungsleistungsgesetz drin geregelt. Das klingt jetzt sehr technisch, aber es hat einen speziellen Grund, weil eben die Ergänzungsleistungen nicht beitragsfinanziert sind. Wir zahlen nicht Lohnbeiträge für die Ergänzungsleistungen, sondern sie sind über staatliche Steuergelder finanziert. Und darum muss man Ergänzungsleistungen oder Betreuungs- und Pflegegeld nicht exportieren an Grenzgänger. Aber sie zahlen ja auch keinen Beitrag. So Sachen sind einfach zu beachten, um das geht.
Auf die Schweiz umgemünzt, ist genau das gleiche Problem und deshalb müsste man schauen, dass wenn jemand zum Beispiel diese Monatsprämie nicht kann zahlen, dann müsste man sagen, okay, die Person ist dann von dieser Prämie befreit, also das Kapital wächst einfach nicht und falls diese Person pflegebedürftig ist, dann erst dann springt der Staat und durch das ist keine Steuermittel geflossen in diesem Kapital und da gibt's auch nicht zu exportieren und umgekehrt, aber wenn er das Land verlässt und er hat das Geld aber selber einzahlt, dann sehe ich keinen Grund, warum das die Schweiz jetzt zurückbehalten. Also ein bisschen ähnlich wie die Portabilität oder die Freizügigkeitsleistung von der zweiten Säule, oder? Wenn das Geld dann nicht einzahlt, das ist dann mein Geld, dann kann ich es brauchen für meine Pflege im Zielland. Aber der Staat, so nicht, man muss eben fein schauen, dass der Staat zum richtigen Zeitpunkt einspringt, nicht damit das Gefühl hat, das Geld verlässt dann, also eine Ergänzungsleistung dann verlässt sonst die Schweiz. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel über das Geld gesprochen, über die Finanzierung von der Alterspflege. Aber mit Geld allein ist es ja noch nicht gemacht, sondern es braucht ja auch Menschen, die diese Pflege machen. Und jetzt haben wir den Fall, dass ja sehr viele Menschen werden alt und die nachfolgenden Generationen, die sind einfach kleinere Kohorten. Und woher nehmen denn die Pflegekräfte? Sie haben in einer Studie Fachkräfte und Freiwillige, wer pflegt und betreut uns im Alter, die Frage im Titel gestellt. Was ist denn die Antwort darauf?
Das Vergleichste ist die Antwort darauf, dass wir inländisch es wahrscheinlich nicht schaffen würden, mit unseren eigenen Kapazitäten die Leistungen zu bringen, was natürlich für ganz viel Geld für so ein Kleinstgebilde wie Liechtenstein ist. Wir sind auch da im regionalen Arbeitsmarkt. Rund etwa 40% der Personen im Pflege- und Betreuungsbereich sind Grenzgängerinnen, vor allem Grenzgängerinnen, weil Pflege und Betreuung auch heute noch überwiegend weiblich ist. Das heisst, ich denke, da ist die einzige Chance für Liechtenstein, attraktiv zu bleiben, attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Und da geht es ja nicht immer nur um Lohn, da geht es um ganz andere Sachen, um Flexibilität, um Infrastruktur, gute Infrastruktur und so weiter. Aber da denke ich, ist die Antwort ganz klar, wir dürfen nicht ins Hintertreffen kommen. In der Schweiz ist ja zum Beispiel die Pflegeinitiative lanciert und das Bild nicht, vielleicht kann der Herr Gonsler dann etwas zur Umsetzung sagen, wie weit dass wir da sind. Aber dort muss Liechtenstein ganz sicher mitziehen, weil wir haben jetzt schon der Engpass, so wie der Fachkräfte oder Arbeitskräfte in dem Beruf. Das höre ich von den Institutionen eindeutig und ganz klar. Und dort kann es relativ schnell gehen, dass man das Hintertreffen kommt und dort muss man sicher gut Sorge drauf haben.
Ist die Situation in der Schweiz anders, weil die Schweiz grösser ist? Kann man die Alterspflege mit quasi Bordmitteln, mit eigenem Personal bewältigen? Oder ist das auch etwas, das vermehrt zu Zuzug von ausländischen Arbeitskräften führen muss?
Das ist alles relativ. Natürlich, die Schweiz ist im Vergleich zu Liechtenstein gross, aber im Vergleich zu den Nachbarländern sind wir natürlich auch ein Zwerg. Also von dem her sind wir natürlich auch, vor allem in Grenzkantonen, extrem auf die Zuwanderung und Grenzgänger angewiesen, das wird so bleiben. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man auch als Gesellschaft sich überlegt, was ist jetzt auch nicht ein Opfer, aber wie werden wir uns organisieren für die ganze Pflege? Ich glaube, da haben wir noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft. Das ist sicher mal Digitalisierung, es muss nicht immer jemand selber vorbeikommen. Eben, am richtigen Ort für die richtige Pflege. Also wenn sie noch selber Ressourcen haben, dann ist es wichtig, dass sie das können von daheim aus machen, mit Unterstützung von den Angehörigen, von Freiwilligen und wirklich nur die schweren Pflegefälle dann das Pflegepersonal beanspruchen. Die Attraktivität als Arbeitgeber, das ist natürlich für alle Arbeitgeber, also wir haben Fachkräftemangel in allen Branchen im Moment, aber das betrifft natürlich hier auch und der Lohnspiral ist wahrscheinlich fast vorprogrammiert. Allerdings muss man auch extrem aufpassen, und das ist nicht nur ein liberaler Ruf, pass auf mit den Gesamtarbeitsverträgen und Löhnerhöhung, oder? Wir haben gerade in der Schweiz zum Beispiel bei der Spitex, der durchschnittliche Beschäftigungsgrad ist deutlich unter 50%, ist aber bei 33%. Das heißt, sehr viele von diesen Pflegefachpersonen, die arbeiten eben nur Teilzeit, die könnten problemlos ihre Pensum aufstocken. Das ist ein Fachkräftemangel. Also jeder Arbeitgeber würde sie gerne aufnehmen. Wenn Sie jetzt, um ein extremes Beispiel zu nennen, wenn Sie jetzt die Löhne um 20% erhöhen, dann werden diese Personen sagen, ja gut, 10% nehme ich gern mit und die anderen 10%, dann reduziere ich mein Pensum, weil ich muss eben nicht dieses Geld haben, sonst hätte ich schon längstens aufgestockt. Also es könnte in der kurzen Frist dazu führen, dass das Fachkräftemangel sogar zusätzlich gespitzt wird, weil die durch die Lohnerhöhung ein Rückgang vom Personal geht. Und das ist nicht Theorie, das gehört wirklich von Pflegeheimleiter, vom Spitalleiterinnen und Leiter, dass sie das schon beobachten. Also da muss man schön aufpassen. Gleichzeitig, fairerweise muss man auch sagen, wenn es dazu beiträgt, dass der Job attraktiver wird, in der langen Frist vielleicht auch eine Retention-Maßnahme ist, dass vielleicht weniger Leute den Job am Nagel hängen. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert und zu meinen, wir könnten nur mit zusätzlichem Lohn, wir könnten die Leute behalten. Ich glaube nicht. Das ist viel mehr mit Wertschätzung, mit Shift-Organisation, Planbarkeit und gleichzeitig eben, man könnte in einer Branche, wo sehr, sehr viel Teilzeit hat, wenn man den Lohn erhöht, könnte man plötzlich einen Boomerang-Effekt haben und eine Reduktion der Arbeitskräfte beobachten.
Sie haben vorhin gesehen, dass sehr viele Leute in Teilzeit schaffen im Pflegebereich. Gibt es dort eine Zahl dazu oder respektive gibt es dort eine Untersuchung dazu, warum das so ist oder haben Sie eine Vermutung?
Also erstens gibt es große Unterschiede. Der Schweizer Durchschnitt im Spitex-Bereich zum Beispiel ist ca. 43%, der durchschnittliche Beschäftigungsgrad. Es gibt auch Kantone, wo deutlich tiefer liegen, bei etwa 33%, und es gibt Kantone, die deutlich über 50% sind. Also das ist der gleiche Job. Also die Bedürfnisse vom Betrieb her, die bedingen nicht unbedingt eine gewisse Teilzeitmöglichkeit oder Bedürfnis. Aber, und das ist vorher erwähnt worden, ist sehr stark weibliche, also sehr, sehr viele Frauen schaffen in der Pflege. Und dort ist Beruf und Familienvereinbarkeit eine sehr wichtige Komponente. Sehr viele wählen auch diesen Beruf aus diesem Grund, weil sie das gut verknüpfen können. Und das bedingt natürlich eine gewisse Flexibilität, dass man daheim ist über Mittag oder am Abend. Und das könnte erklären, warum diese Teilzeit so verbreitet ist. Es ist nicht überall in der Pflege gleich. Also Spitex ist vermutlich der Beschäftigungsgrad am kleinsten. In der Pflegeheim kommt nachher und dann erst im Spital. Deswegen sind auch vielleicht Lebensabläufe. Man beginnt vermutlich sehr oft nach der Ausbildung eher im Spital und nachher geht man vielleicht eher dann im Pflegeheim oder im Spitex. Das sind auch unterschiedliche Personentypen. Ich glaube, Spitex, das sind Leute, die sehr, sehr gern selbstständig sind. Die sind eben, ihr Büro ist das daheim von den anderen, oder? Man muss sich da zurechtfinden, aber dafür hat man sehr viel Freiheit. Man ist allein und selbstständig. Und andersherum, andere Leute finden das eben nicht so gut. Sie sind lieber in einem Team, in einer klaren Struktur, immer am gleichen Ort. Also es ist nicht Gott gegeben. Es hat gewisse Komponenten, wo typisch ist für Teilzeitarbeit, eben bei der Berufswahl. Es gibt Selektionseffekte, aber die kantonalen Unterschiede zeigen, dass hier sicher Potenzial ist. Es geht nicht darum, dass jetzt alle Kantone und alle Spitex-Organisationen ihre durchschnittliche Beschäftigungsgrad auf 90% aufbringen, aber wenn wir können es bringen, dass die Kantone mit sehr tiefem Beschäftigungsgrad auf den Schweizer Durchschnitt kommen, hätten wir schon einen wesentlichen Beitrag geleistet zu der Entschärfung der Fachkräfteproblematik.
Alles hängt wieder einmal mit allem zusammen. Das Thema die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist auch etwas, wo man in der Studie von Stiftung Zukunft.li nachlesen konnte. Wie ist denn die Situation im Jahr? Ist da Ist es da gegeben, dass es vereinbar ist, Jobs im Pflege und Familie unter einen Hut zu bringen?
Also für die Branche selbst haben wir es nicht so stark angeschaut, sondern eher mal gesamtwirtschaftlich. Es ist schwer zum Greifen, kann man sagen. Und wir haben noch relativ wenig Datenmaterial, wenig Untersuchungen. Speziell ist, dass wir zum Beispiel in Liechtenstein Frauenerwerbstätigkeitsquote rund 10 Prozentpunkte unter der Schweiz liegt. 10 Prozentpunkte. Aber gleich ähnlich hohen Anteil in Teilzeitschaft. Wir haben einmal berechnet, wenn die Liechtensteinerinnen genau gleich erwerbstätig wären wie die Schweizerinnen, so im Durchschnitt, was Beschäftigungsgrad und Beschäftigungsquote angeht, dann hätten wir in Liechtenstein rund 600 bis 700 Vollzeitstellen an Potenzial zusätzlich und eben im Vergleich zur Schweiz, sondern also nicht im Vergleich zu nordischen Ländern, wo die Erwerbstätigkeit noch höher liegt. Wo da der genaue Grund liegt, ist schwer zu greifen. Es gibt einerseits sicher Hürde in der Vereinbarkeit. Da hörst du dann weder aber die Wartezeiten zum Beispiel bei der Kitas sind wieder abgebaut, man steigt sie wieder, mal fallen sie wieder. Wir haben eine Finanzierung von der Kitas, Belastung von den Eltern doch recht tiefer ist, zum Beispiel als in der Schweiz. Dann hat es sicher auch einen Anteil, das hat eine Studie vom Liechtenstein-Institut gesagt, wo der Wunsch einfach da ist, weniger zu arbeiten, vor allem von jungen Müttern oder temporär ganz auszusteigen aus der Erwerbstätigkeit. Also es ist schwer zu greifen und gleichwohl sagen wir, nach unserer Ansicht, überall dort, wo halt regulatorische Hürden sind oder Hürden für das Verbleiben in der Erwerbstätigkeit oder der Einstieg, dort sollte der Staat und der Arbeitgeber natürlich in die Verantwortung haben und die Hürden entsprechend abbauen, weil wir reden auch von volkswirtschaftlichem Kapital, gerade bei gut ausgebildeten Leuten, wo da verloren geht.
Ich möchte langsam zum Ende kommen in unserem Podcast zum Thema Alterspflege. Herr Cosandet, haben Sie Empfehlungen, die Sie abgeben könnten? Was würden Sie Liechtenstein empfehlen, jetzt da voranzugehen?
Eben sind diese zwei Schienen, also ich wirklich zu überlegen, haben wir die Leute am richtigen Ort? Also ich habe es gehört von der Grundstoßrichtung, dass die Leute später im Pflegeheim kommen, und das ist sicher richtig. Sie haben auch ein Instrument, das muss man auch vielleicht mal erwähnen. Diese Pflegegeld heißt es, oder? Wo man auch wirklich versucht, Schwarzarbeit bei der Betreuung daheim zu vermeiden. Eine Art Subjektfinanzierung, wo man sagt, ja, wichtig ist, dass die Person das Geld bekommt für die Betreuung und nicht unbedingt die Institution, wo die Person betreut. Also das sind schon mal interessante Beispiele. Ich weiß nicht, ob man sie eins zu eins in der Schweiz könnte übernehmen, aber die Gedanken sind schon mal richtig, oder? Und weiterhin sich überlegen, sind wir als Land attraktiv, haben wir den Zugang eben zu den Grenzgängern, haben wir diese Hürde gebaut oder nicht. Bei uns in der Schweiz ist noch die ganze Fiskalität, also die individuelle Besteuerung ist das Thema. In der Schweiz ist es für den zweiten Lohn, also für die zweite Person im Haushalt, nicht so attraktiv, den Pensum zu erhöhen, weil ein großer Teil davon geht durch die Steuerrechnung wieder verloren. Und dass man das durch diese individuelle Besteuerung vielleicht auch hier finanziell einen Anreiz setzt, dass die Leute das Pensum erhöhen. Und das andere eben tatsächlich geht weiter voraus mit der Frage der Finanzierung, ob es jetzt am Schluss Pflegekapital ist oder nicht. Ich glaube, das ist aber wichtig, dass man schon jetzt diese Debatte beginnt. Wir haben gesehen, nehme an, das ist zwar schneller, aber auch ähnlich lang in Liechtenstein, wenn man eine AV-Reform will durchbringen, das braucht Jahre, bis man das Problem akzeptiert, bis man Lösungen erarbeitet und bis es umsetzt. Und es wird noch länger dauern für die Pflege. Also wir müssen jetzt anfangen zu diskutieren, wie man das nicht macht. Der einzige Griff ist, Mehrwertsteuer sofort zu erhöhen. Und das ist vermutlich nicht gerade sozial, weil Mehrwertsteuer natürlich die tieferen Einkommen stärker betrifft und auch sicher nicht generationengerecht. Also ich glaube, das ist wichtig, dass diese verschiedenen Varianten weiterhin nicht nur geprüft, sondern diskutiert werden im öffentlichen Diskurs, sei es im Parlament oder in den Medien oder in so einem Podcast wie heute.
Herr Lorenz, was ist denn Ihr Wunsch, was jetzt als Nächstes im Liechtenstein passieren sollte rund ums Thema Alterspflege und vor allem, wie zahlt man es, wie hat man und wie findet man das Personal dazu?
Ich kann noch an Jérôme Constant anschliessen. Endlich jetzt. Ich bin nicht ganz so geduldig. Wir reden jetzt wirklich schon lang darüber. Oder wenn wir sagen, wir haben 2017 ein Postulat gehabt, wo alle Parteien die Frage aufgeworfen haben, 2020. Also immer wird der Bedarf erkannt, aber man kann nicht ins Handeln. Und jetzt hat die Regierung nochmal einen Schritt gemacht mit der Altersstrategie und angekündigt, dass die Lösung kommt. Und auch da bin ich beim Herrn Ganser, wie auch immer die Lösung aussieht, aber wir sollten sie angehen. Nochmal, ich glaube, je länger dass wir jetzt warten und die Babyboomer-Generation älter wird, desto schwieriger wird es, eine Lösung umzusetzen. Und darum denke ich, ist also wirklich jetzt Bedarf da, dass man einen Schritt vorwärts kann, weil wenn wir das nicht machen, dann erben unsere Kinder und Kindeskind einfach die Last. Und das will ich nicht.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Lorenz. Herr Cosnode, damit möchte ich jetzt gerne schliessen. Also, wir warten auf einen Tsunami, wir wissen, er kommt, und wir wissen, wir sollten handeln, aber wir tun es offensichtlich noch nicht. Ein paar Begriffe, die wir geblieben sind, oder ein paar Zahlen, 40% höhere Steuern braucht schlimmstenfalls im Liechtenstein, um das Fall finanzieren zu können. Es gibt eine alte Strategie, wo man sieht, es kommt jetzt dann etwas, aber wir wissen noch nicht genau, was kommt. Also, wir sind nicht vorbereitet. Mir erinnert es ein bisschen so an den Klimawandel. Man weiß, er kommt. Er ist eigentlich schon auf Weg. Er ist schon da. Man spürt ihn. Aber man tut so, als ginge es um nichts an, bis es dann vielleicht so zu spät ist. Also, es gibt noch viel zu tun auf beiden Seiten vom Rhein, wenn es um die Finanzierung von Pflege im Alter geht und um genug Pflegekräfte für die vielen alten Leute zu finden und dann auch behalten zu können. Und wie die Politik mit dieser Thematik umgeht, da bin ich überzeugt, Sie, Herr Cosnode, und Sie, Herr Lorenz, werden das noch sehr genau mitverfolgen. Danke vielmals für die angeregte Diskussion da, Herr Cosnode von Avenir Suisse und Thomas Lorenz von der Stiftung Zukunft.li. Wer noch mehr Expertenwissen haben möchte und verarbeiten möchte rund um das Thema, der findet das alles, inklusive der Studie, wo wir viel darauf rückgegriffen haben, auf der Website der Stiftung Zukunft.li. Und wer generell auf dem Laufenden bleiben möchte, was in der Stiftung Zukunft.li so passiert, der kann das unter anderem ganz niederschwellig auf LinkedIn oder auf Instagram nachverfolgen. Ich bin der Sigurd Wohlwind, ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und aufs nächste Mal.